Anja, während wir jetzt aufnehmen, es ist 19:49 Uhr am 1. September, Montagabend, ist das Transferfenster noch geöffnet oder man kann sagen auf Kipp? Also wer sich durch den Spalt noch durchdrücken kann, der wird es schaffen, aber die meisten Transfers sind abgeschlossen. Auch die Löwen haben ja nochmal zugeschlagen, da kommen wir später noch dazu. Deswegen meine Frage an dich, hast du irgendeine Transferstory, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Da gibt es ja immer diese kuriosen Geschichten von kaputten Faxgeräten und so weiter. Gibt es da eine Story? Vielleicht auch mit 60 Bezug, die du erinnerlich hast.
Tatsächlich habe ich keine Transfer-Story auf Lager, aber ich bin mir sicher, dass du wieder eine auspacken kannst.
Ich
Meistens
hab's.
wurde aber nie der Transfer getätigt, den ich mir noch vorgestellt hätte.
Ja, da können wir später noch drüber reden, welche Transfer du dir für 60 noch gewünscht hättest. Ich habe natürlich die Standardgeschichten im Kopf gehabt. Ein Erik-Maxim Choupo-Moting, der, ich denke, zum HSV wechseln, nee, vom HSV zum ersten FC Köln, jetzt musste ich spicken, wechseln sollte und dann das berühmte Faxgerät kaputt war. Aber ja, sonst, es ist in diesem Transferwirrwarr mit den selbsternannten Transferexperten ja irgendwann auch schwierig, da durchzublicken. Also wenn man die Live-Ticker so verfolgt am heutigen Tag, da überschlagen sich ja die Meldungen. Aber ich habe mal ChatGPT gefragt, was sind denn die fünf kuriosesten Transfer-Stories, die du mir nennen kannst oder aus deiner Sicht? Ist jetzt so ein
Und
bisschen Isinger Bergfest, da ist natürlich auf Platz 1 Erik-Maxim Choupo-Moting, logischerweise. Dann gibt es einen Peter Odomwingie, der zu den Queen's Park Rangers wechseln sollte. Und der fuhr dahin zum Loftus Road Stadium, parkte sein Auto da, gab schon Interviews und dann erfährt er plötzlich, ja, der Deal ist doch nicht zustande gekommen. Und dann ist er quasi wieder von dannen gezogen mit relativ betröppeltem Gesicht, das dann anscheinend viral gegangen ist. War mir neu. Diese Geschichte hat sich offenbar im Wintertransferfenster 2013 zugetragen. Dann haben wir noch so ein Faxchaos, da ging es um den Wechsel von Portsmouth zu Manchester City, auch das ganz kurios. Dann, ich glaube, da kann ich mich noch dran erinnern, auf Platz 4 Adrian Silva, der 14 Sekunden zu spät oder der dann nicht zum Leicester City wechselte von Sporting Lissabon, weil die Unterlagen 14 Sekunden zu spät eingereicht wurden. Also das Fenster war noch auf Kipp und während die Unterlagen durchgingen, hat es sich quasi geschlossen. Also auch der Transfer kam nicht zustande wegen 14 Sekunden. Und letzter Punkt, bevor wir dann wirklich zu 60 übergehen, Sommer 2008, Robinho sollte zu Chelsea wechseln. Aber ja, letztendlich hat sich das dann zerschlagen, weil das kann nicht stimmen. Robinho war sichtlich verwirrt bei seiner. Also, ich gebe jetzt mal einen Einblick, was KI so alles kann. KI behauptet, Chelsea ist an diesem Tag von Manchester City übernommen worden. Und deswegen ist Robinho nicht zu Chelsea gewechselt. Aha.
Und
Ja.
deswegen sollten wir einfach Sachen, die
Vergesst
bei
es.
ChatGPT laufen, immer mal wieder nachkorrigieren.
Richtig. Und deswegen sprechen wir jetzt über die wirklich wichtigen Dinge und den ehrlichen Fußball, den es ja in der dritten Liga noch gibt, mit all seinen Ärgernissen. Auch da kommen wir drauf zu sprechen. Sprechen wir doch einfach über die Löwen. Macht doch viel mehr Spaß.
Giesinger Bergfest. Der Löwenstammtisch mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Am 1. September, es ist schon wieder September, wir gehen steil auf Weihnachten zu. Ich habe diese Woche schon die ersten Lebkuchen in den Supermärkten gesehen. Von 60 kann man das aber nicht behaupten, dass es in die trostlose, in die dunkle Jahreszeit geht, denn sportlich sieht es da ganz gut aus. 1:1 am Wochenende gegen den VfB Stuttgart. 2 gespielt. Das Ergebnis, wenn man sich das isoliert betrachtet, naja, sagen wir mal wenig berauschend, aber das Zustandekommen natürlich mehr als dramatisch und ja, fast ein gefühlter Sieg trotz des einen Punkts. Die Löwen auf Platz 3 zur ersten Länderspielpause, 8 Punkte aus 4 Spielen geholt. Ich glaube, mit der Ausbeute kann man sehr zufrieden sein. Aber Anja, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen mit dem ersten Zwischenfazit der Saison.
So kann man es zusammenfassen. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber das ist auch völlig in Ordnung. Ich glaube, wir sind schon wieder in der typischen Phase auf Giesings Höhen, wo wir wieder schon sehr früh nach den Sternen greifen wollen. Aber auch wenn sich dieses Team gefunden hat, müssen wir sagen, es braucht halt auch noch ein paar harte Bewährungsproben und es wird nicht bei 100%iger Stärke schon sein. Und das ist auch okay. Und deswegen ist auch so wieder der Siegtreffer, sage ich schon, so fühlt sich's ja schon fast an, der Ausgleichstreffer, völlig okay so spät. Da merkst du, die Mannschaft will das erzwingen. Mhm. Das siehst du auch an dem Treffer. Aber es ist der dritte Spieltag. Vierte. Seltenheitswert wäre vierter. Schau mal, wo meine Zeit schon vorbeigeht. Was, oder?
Wahnsinn, ja.
Einfach weg. Naja, ich muss aber auch sagen, die Hochzeit, wo ich jetzt am Wochenende war, die hat mir stark zugesetzt.
War anstrengend.
Ja, ich muss erst wieder alles zurechtrütteln.
Naja, also vierter Spieltag.
Ja, aber es ist völlig okay, dass es noch ein bisschen braucht und dass es auch noch ruckelt.
Ja.
Also was wäre es für eine Saison, wenn es schon von vornherein bei 120% stimmen würde?
Und es ist vielleicht gar nicht so schlecht für die Gesamtgemengelage, dass es eben nur in Anführungszeichen 8 Punkte aus 4 Spielen sind, weil wenn du jetzt wie Duisburg vorneweg marschieren würdest mit 4 Siegen, dann hättest du so den Fall aus der letzten Michael-Kölner-Saison, wo du ja brutal aus den Startlöchern kommst, allerdings auch nicht jedes Spiel jetzt mit Parken und Trompeten gewinnst, sondern auch viele enge Spiele dir ziehst und wo halt vieles dann auch durch die Punkteausbeute überstrahlt wird. Und ich glaube, die Gefahr hast du jetzt nicht. Du bist gut reingestartet in die Saison. Ich glaube, wir brauchen uns über 8 Punkte aus 4 Spielen nicht beschweren, vor allem, wenn man sich die anderen Aufstiegsmitkandidaten anschaut, Hansa Rostock, Rot-Weiß Essen, da ist die Stimmung nicht annähernd so gut wie am Giesinger Berg. Also da muss man die Kirche auch ein bisschen im Dorf lassen, auch wenn man nicht verschweigen kann, dass es spielerisch und fußballerisch noch Luft nach oben gibt, weil eben diese klare Struktur noch nicht zu erkennen ist. Was aber auch schwierig ist, weil wenn man jetzt aufs Spiel gegen Stuttgart konkret eingeht, die jungen Stuttgarter für eine zweite Mannschaft das extrem abgezockt gemacht haben. Das hat auch Patrick Glöckner nach dem Spiel gesagt. Er hat selten so eine erwachsene U23 gesehen. Und das muss man so sagen. Die haben in der ersten Halbzeit gerade auch mit Hilfe eines etwas überforderten Schiedsrichters, da kommen wir auch gleich noch dazu, natürlich das Spiel verschleppt und dadurch 60 überhaupt nicht in die Situationen kommen lassen, die sie dann ausspielen könnten mit den Namen, die sie vorhin drin haben. Und umso bemerkenswerter, meiner Meinung nach, wie auch gegen Aachen, dass 60 einfach ja das macht, was 60 am besten kann oder am besten können sollte, nämlich kämpfen bis zur letzten Sekunde, sich nicht aufgeben und den Ball halt dann in der 90+7 oder 90+8, ich weiß es gar nicht, was es genau war, über die Linie zu drücken mit der letzten Aktion. Und das ist auch eine Qualität. Und ich musste da, großer Vergleich, ich weiß, an Bayer Leverkusen denken. Wir sind noch sehr früh in der Saison. Natürlich diese Vergleiche, die, wenn es nicht so wird am Ende, dann fliegt mir das um die Ohren. Aber diese Last-Minute-Qualitäten, ich meine, Leverkusen damals, als die Meister wurden, haben wir auch, die haben 85+, haben die Drittel, haben Punkte sie gewonnen, geholt ohne so. Ende. Und das ist eine Qualität. Oder wenn wir jetzt wieder auf Drittliganiveau gehen, Arminia Bielefeld letztes Jahr, wenn man sich die anschaut, was die in der Schlussviertelstunde an Punkte geholt haben, die haben auch wenig Spiele gehabt, wo du sagst, boah, was für ein geiler Fußball. Also natürlich war das guter Fußball für Drittliga-Verhältnisse, aber die haben ihre Gegner nicht an die Wand gespielt. Aber sie haben die Spiele spät gewonnen oder zumindest einen Punkt geholt. Und wenn du diese Qualität aufrechterhalten kannst, dann wird das ein entscheidender Faktor im Laufe der Saison. Deswegen würde ich da auch den Ball ein bisschen flach halten, was die Kritik angeht.
Und dieses akribische Warten.
Ja.
Warten auf die eigene Chance. Warten darauf, dass der Gegner jetzt auch mal den fehlt. Genau. Das ist schon ziemlich krasser
Unterschied. Was halt in den letzten Jahren schon eklatant war, diese Hektik dann im Spiel, wenn es halt nicht gelaufen ist. Und das haben sie jetzt nicht. Zur Wahrheit gehört auch, wenn Stuttgart seine Konter besser ausspielt, dann ist das Spiel wahrscheinlich vorher entschieden. Muss man auch sagen. Aber das Glück erarbeitet auch.
Wir haben aber schon davor gesagt, zweite Mannschaften nie einfach. Du weißt nicht, was dich erwartet. Wie stellen sie sich dahin? Das kannst du nicht einschätzen. Du könntest jetzt sagen, für einen typischen Saisonverlauf, die zweite von Stuttgart, die war jetzt recht stark zum Saisonbeginn. Normalerweise rechnest du ja damit erst zum Ende raus.
Ja.
Die sind halt abgezockt gewesen. Ist halt so. Aber die werden auch Spiele haben, wo sie wieder nicht so abgezockt sind. So läuft es halt.
Ja, das ist immer das Schwierige an zweiten Mannschaften, weil am Papier sagst du, zweite Mannschaft musst du gewinnen. Aber frag nach bei Hansa Rostock am Wochenende. Die verlieren zu Hause gegen Hoffenheim 2. Also eine Gmade Wies ist das auf gar keinen Fall. Und das sind ganz unangenehme Mannschaften,
wichtig
das
hat Stuttgart immer, gezeigt. Genau, und wichtig ist auch immer, sich festzuhalten, du wirst nicht ungeschlagen da durchmarschieren durch diese Liga.
Ja.
Du wirst Spiele verlieren. Das steht fest.
Zwangsläufig, logischerweise. Jetzt haben wir viel Positives gesagt oder viel verteidigt, sagen wir jetzt mal, was den Spielstil und die Ergebnisse der ersten Saisonphase angeht. Wir haben natürlich wieder zu Zuhörerbeteiligung aufgerufen und haben eine Sprachnachricht bekommen von Bene, der ja etwas anderer Meinung ist als wir, sage ich jetzt mal vorsichtig.
Sag einmal.
Habe dere und Servus. So, mein kleines Zwischenfazit. Ich war vor der Saison schon skeptisch. Ich finde, der Kader ist falsch zusammengestellt und auch der Trainer ist der Falsche für diese Mannschaft. Es wirkt ein bisschen wie unter Biro. Man verlässt sich auf die individuelle Klasse von ein paar Einzelnen, aber es ist überhaupt keine Spielstruktur da. Man hat keine Schnelligkeit an verschiedensten Positionen, haben ein krasses Überangebot und an anderen Positionen fällt es dafür enorm. Deswegen bin ich mit der Kaderzusammenstellung eigentlich überhaupt nicht zufrieden. Qua Personal sehr hochwertig, aber ungleich verteilt. Jetzt ist mit Kozuki auch noch Schnelligkeit abgegeben worden, die uns sowieso fehlt. Und da jemand, der vielleicht mehr Räume reißen kann und den entscheidenden Pass spielen kann. Aber so haben wir jetzt eigentlich nominell vorne 4 Top-Stürmer, die aber keiner bedienen kann. Überangebot im defensiven Mittelfeld, offensives Mittelfeld haben wir halt auch wiederum gar nichts. Also ich bin skeptisch, was den weiteren Saisonverlauf betrifft, wenn das alles so beibehalten bleibt. Es muss unbedingt nachgelegt werden in der zentralen Offensive, aber auch bei den Außenschienenspielern.
Puh. Harte Meinung. Ich habe es am Anfang ehrlich gesagt für ein bisschen Sarkasmus gehalten, die ersten 10 Sekunden, aber der Bene meint das bierernst. Anja, kannst du mitgehen mit der Argumentation oder verstehst du zumindest die Argumentation, die er anstellt?
Ich verstehe Teile der Argumentation, finde aber schon auch, dass wir noch sehr früh in der Saison sind, und noch nicht so ein hartes Urteil fällen sollten. Ich habe, glaube ich, schon in der Vorbereitung gesagt, die Mannschaft wird brauchen. Der Meinung bin ich noch immer. Klar, wir haben da klingende Namen drin. Ja, es muss sich aber am Spielfeld auch finden. Also wie gesagt, Volland und Niederlechner, die sind an sich gut angekommen. Aber es dauert schon ein bisschen, bis du dich in der dritten Liga wieder festigst. Also die haben woanders halt auch gespielt, gell? Und die anderen stellen sich darauf ja auch ein, dass viel über sie gehen wird. Das Überangebot auf manchen Positionen, ja, verstehe ich. Und ich verstehe auch, dass uns so mancher abgeht. Und ja, der Kozuki-Abgang, ich habe darüber auch nachgedacht. Weil eigentlich hättest du den gebrauchen können. Also wir haben jetzt auf der Position eigentlich derzeit wenig Plan Bs.
Die Kozuki-Kritik im Speziellen verstehe ich auch, ja, weil Kozuki war eigentlich das Paradebeispiel eines unberechenbaren Spielers, positiv wie negativ. Also er hat natürlich auch schlechte Tage gehabt, aber wenn er einen guten Tag hat, dann war einer, der den Unterschied machen kann.
Ja.
Wie übrigens auch Dixon Abiyama, der wohl wahrscheinlich nicht mehr zu den Löwen zurückkehren
nicht
wird,
kommt.
Stand jetzt. Wir können am Ende der Folge ja nochmal ein Update geben, was sich noch getan hat.
Nachschauen,
ja. Dann ist das Transferfenster wirklich zu. Ja, also ich find's sehr hart, muss ich schon sagen. Also zu sagen, der Kader ist schlecht zusammengestellt und der Trainer passt nicht dazu, finde ich vor allem zu dem Zeitpunkt der Saison und vor allem mit den ersten 4 Spielen im Rückblick ein bisschen überzogen, ehrlich gesagt. Wo ich mitgehe, natürlich, die Mannschaft bringt noch nicht das auf den Platz, was sie könnte. Auch die Einzelspieler, wobei man sagen muss, die Stürmer, sie zünden. Niederlechner hat getroffen, Haugen hat getroffen, Hopsch hat getroffen als Joker, Kevin Volland hat getroffen. Also es hätte schon deutlich schlechter laufen können in den ersten vier Spielen. Und ich bemühe mich, das Beispiel Hansa Rostock, die ja mit als Topfavorit in die Saison gegangen sind, die haben dieses Überangebot eben nicht. Die haben jetzt einige Verletzte schon zum Saisonstart, unter anderem Vogelsammer im Sturm als sehr namhafter Vertreter. Mhm. Haben ja auch Haugen noch abgeben müssen an einen uns sehr bekannten Verein. Also die sind da relativ dünn aufgestellt und haben halt jetzt schon die erste Mini-Krise. Die hat 60 auf gar keinen Fall.
Und kriegen ja angeblich auch noch eine gute Absage von Christian Werner.
Das kann natürlich auch sein, ja. Also ich finde schon, dass man Stand jetzt ein Überangebot hat im Kader, ist eher eine gute als eine schlechte Nachricht aus meiner Sicht. Weil du im Laufe einer Saison, du wirst nie alle durchziehen können. Also Moritz Schröter wird nicht der Einzige bleiben, der länger verletzt ist. Also da wird es immer wieder mal jemanden geben. Und du wirst auch wahrscheinlich einen Flo Niederlechner nicht 38 Spiele über die volle Distanz bringen können. Der braucht auch mal eine Verschnaufpause. Also ich glaube schon, also die Kritik, dass der Kader falsch zusammengestellt ist, die würde ich auf gar keinen Fall teilen, dass er noch nicht das bringt, was er bringen könnte. Nominell, da gehe ich mit. Aber auch da, glaube ich, müssen wir noch ein bisschen Geduld haben und es hätte schlechter laufen können in den ersten vier Spielen. Absolut. Ja. Jetzt hat der Bene ja angesprochen, es braucht noch einen Schienenspieler, es braucht noch einen Spieler fürs Zentrum. Der Spieler fürs Zentrum wird es mutmaßlich nicht geworden sein. Wir sprechen wieder im Futur 2. Aber der Schienenspieler ist es geworden oder der Außenspieler, der variabel einsetzbar ist auf der rechten Außenbahn, sagen wir es mal bisschen allgemeiner. Marvin Rittmüller kommt von Eintracht Braunschweig, Marktwert 750.000 Euro, wird damit der zweitwertvollste Spieler im Löwenkader, laut Transfermarkt.de. Marktwerte sind Schall und Rauch mittlerweile. Was kannst du sagen zu Marvin Rittmüller? Ich nehme mich gar nichts an, ja.
Ich bin ja heute so ein bisschen in die Tiefen eingetaucht, weil ich es natürlich auch sehr wissen wollte. Er ist mentalitätsmäßig ein Unterschiedsspieler. Er hat richtig Bock, also der legt sich dafür rein. Vorteil ist, das Wappen ändert sich auch nicht. Es bleibt ein Löwe, also das Tier im Wappen.
Ja.
Kann auch schon mal ein Vorteil sein, man muss sich nicht umgewöhnen. Ich glaube, der hat richtig Bock. Und auch jetzt, wenn man sagt, ja, Schröter ist verletzt, aber es sind zwei unterschiedliche Spielertypen. Also du kannst, auch wenn Schröter dann mal wieder fit ist, du hast jetzt wieder einen, der eine andere Charaktereigenschaft als Fußballer mitbringt. Der kann uns schon sehr viel Freude machen in diesem mental starken Kader, wenn du dir die Charaktere anschaust. Also es ist wieder einer, der ziehen möchte und der ziehen wird.
Ja, hat eine gute Ausbildung genossen, war unter anderem beim ersten FC Köln in der Jugend, bei Heidenheim die ersten Probeschritte gemacht und dann eben zu Eintracht Braunschweig gewechselt, jetzt zu den Löwen. Wie gesagt, ich kann zu Marvin Rittmüller gar nichts sagen, außer dass er halt die Schröter-Position 1:1 besetzt jetzt. Schröter wird bis Jahresende mindestens ausfallen. Gut, ist so. Hat man akzeptiert mittlerweile. Wichtig ist, dass auch diese Position wieder doppelt besetzt
ganz
ist.
Ganz viele, also Braunschweig-Fans haben quasi kommentiert in den Social-Media-Accounts so, Flanken muss er noch ein bisschen lernen.
Das wäre für einen Außenspieler nicht so schlecht, ja.
Nicht so schlecht.
Ja. Aber er hat ja noch Zeit, hat er erstmal zwei Wochen Zeit, sich einzugewinnen.
Ja, und vielleicht ist es auch anders. Weißt du, wenn er dann das 60er-Trikot, das Schöne, anzieht, dann kommt die Flanke vielleicht auch einfach. Vielleicht sieht man das besser, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich lass mich gerne einfach überzeugen.
Ja.
Gib dem Jungen jetzt die zwei Wochen zum Akklimatisieren. Und dann hoffen wir einfach drauf, dass er uns genauso viel Freude bereitet wie alle anderen Transfers, die bisher ganz gut liefen.
Gutes Stichwort, Anja. Der Flo ist heute, ihr habt es mitbekommen, nicht zu Tisch, aber er hat uns ein paar Eindrücke überlassen. Er war am Samstag ja im Stadion, im Gegensatz zu uns beiden. Ich hatte einen sehr unbefriedigenden Samstag, was 60 angeht, das kann ich später noch erzählen. Flo war im Stadion und hat einen Spieler ganz besonders beobachtet.
Ein herzliches Servus an die Stammtischgemeinde. Ich fehle heute leider aus Urlaubsgründen. Ich grüße von der Mittelmeerinsel Malta und war aber am Wochenende noch beruflich auf Giesings Höhen und möchte da einen Gedanken mit euch teilen. Es wurde viel gesprochen über Schiedsrichterleistungen, über Umstellungen, die nicht funktioniert haben, über Spitzenmannschaft-Mentalität und welche Lehren man daraus ziehen kann. Ich würde gerne einen Mann in den Mittelpunkt rücken, dessen Hereinnahme für mich ein Wendepunkt im Spiel gewesen ist und der bisher vielleicht auch ein bisschen unerwartet unter dem Radar noch geflogen ist, nämlich Max Christiansen. Der kam ja zur zweiten Halbzeit in die Partie, hat Tunay Dennis ersetzt, der wahrlich nicht seinen besten Tag hatte. Und Max Christiansen, Neuzugang von Hannover 96 aus der zweiten Liga, der kam ja mit ganz viel Vorschusslorbeeren. Und ich glaube, es gab nicht wenige, die gedacht haben, ja, der kriegt seinen Stammplatz direkt. Da wird Tore Jakobsen zurückstecken müssen. Das war ja bis dato nicht so. Und Max Christiansen hat für mich seine Chance sehr, sehr gut genutzt. Tunay Dennis, wie gesagt, kein guter Tag. Und als Max Christiansen zur zweiten Halbzeit gekommen ist, an der Seite dann von Tore Jakobsen, da war Struktur im Spiel, Ruhe, überlegter Aufbau, präzise Pässe, all das, was davor eben nicht so da gewesen ist. Und man darf nicht vergessen, das war jetzt eigentlich, wenn man mal den Toto-Pokal ausklammert, sein erstes längeres Spiel für 60 München. In der dritten Liga ja erst zweimal zum Einsatz gekommen, einmal 8 Minuten gegen Osnabrück, 4 Minuten gegen Alemannia Aachen, da kannst du dem einem Spiel keinen Stempel aufdrücken. Das hat er gegen Stuttgart 2 gezeigt. Und das stimmt nicht sehr, sehr positiv. Tolle Körpersprache, tolle Attitüde. Nicht auffällig, ganz im Gegenteil, unauffällig. Ja, fast schon ein bisschen Khedira-like. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein mit solchen Vergleichen. Aber das ist etwas, was mich sehr, sehr positiv stimmt. Und da hat jemand nachhaltig Eindruck hinterlassen. Würde mich nicht wundern, wenn wir den bei den nächsten 1-2 Spielen in der Startelf sehen.
So, jetzt muss uns Flo nur noch sagen, ist es Sammy oder Rani Khedira, den er meint als Referenz? Gut, in beiden Fällen jetzt nicht das Schlechteste. Aber er hat natürlich recht, also da gibt es jetzt auch wenig hinzuzufügen, aber Max Christiansen, man hat es schon gesehen nach der Halbzeit, die Löwen waren eine andere Mannschaft auf dem Platz und haben das auf dem Platz bekommen über weite Strecken, was sie auch auf dem Platz bekommen sollten, und das hängt sicherlich mit Max Christiansen zusammen, weil die Mannschaft, und das hat dir in den ersten 4 Spielen immer mal wieder gefehlt, einfach einen Lenker braucht im Zentrum. Und das war Max Christiansen, ein Ballverteiler. Also den zu haben im Kader kann noch Gold wert werden. Und wie Flo schon sagt, eigentlich ein Stammspieler. Aber in dem Kader halt gibt es keinen, der sich ausruhen kann auf seinen Lorbeeren. Hast du Christiansen besonders beobachtet, Anja, die letzten Wochen oder jetzt gerade das letzte Spiel?
Natürlich nicht. Bei 4 und 8 Minuten geht ja wirklich nicht viel. Ja. Aber es zeigt ja, dieses Spiel zeigt ja, wie wichtig es auch ist, eine gute Bank zu haben. Wir haben drüber geredet, was es heißt, eine gute Bank im Sturm zu haben. Wir wissen, die haben auch gescored als die erste Garde. Die erste Garde? Bullshit. Also wie du gerade gesagt hast, da kann jeder jeden ersetzen, runtergegangen ist. Es gibt einfach Tage, wo nicht jeder bei 100 oder 120% spielt. Und sei es, lass ihn nur 80% spielen. Ja, da sitzt noch einer. Der kann jetzt auch für dich in die Bresche springen. Und der kann auch in die Bresche für die ganze Mannschaft spielen und springen. Und das wird so wichtig sein. Du hast es nicht eh gesagt, dass du sagst, die Bank macht den Unterschied, nicht die Namen.
Sind wir wieder beim Thema nachlegen können. Ja. Du kannst, die erste Elf funktioniert nicht, du kannst nachlegen in der zweiten Halbzeit. Das war gegen Aachen so, das war jetzt gegen Stuttgart 2 so. Ja. Auch der Sigurd Haugen, der ja von der Bank kommt und halt dann das goldene Tor macht zum Schluss, wie in der Vorwoche Patrick Kopsch und David Philipp.
Genau, und es kann ja auch im Saisonverlauf irgendwann anders sein. Dann spielt Christiansen und dann legt Tunay Dennis nach. Es ist ja alles möglich.
Voll. Und das ist die große Qualität.
Deswegen. Ich traue, und bei dem Kader traue ich mich keinen mehr rein und keinen mehr rausreden.
Und deswegen würde ich auch die Kritik von Bene auch in diesem Punkt nicht teilen, zu sagen, Patrick Gröckner ist der falsche Trainer für diese Mannschaft, weil er natürlich schon, also er hat einige Male jetzt schon das goldene Händchen bewiesen. Er bringt Christiansen für Dennis, ändert dadurch die Struktur des Spiels. Er bringt Sigurd Haugen kurz vor Schluss, der macht den 1-1 Ausgleichstreffer. Er bringt im Spiel davor Hopsch und Philipp. Also, das sind, klar, bei so einem Kader ist es nicht schwer, ein goldenes Händchen zu haben, weil du halt so viele Hochkaräter auf der Bank sitzen hast, aber trotzdem, du musst erst mal das so erkennen und dann reagieren und so einen Impact dann aufs Spiel hinbringen.
Ja,
wie machen wir weiter, Anja? Ich glaube, wir streuen eine Rubrik ein, die jetzt ein bisschen die Struktur bricht, aber macht einige Leute bestimmt beschäftigen wird, bis mindestens zum Ende der Folge.
Der Alex All-Star.
Jetzt kann ich vorwegnehmen, einen Impact aufs Spiel hatte dieser Spieler bei 60 eher weniger. Ist noch kein Tipp, aber jetzt gibt's drei Tipps, die wieder auf einen Ex-Löwen hinweisen. Er schoss sein einziges Tor im Löwentrikot für die Amateure und das, obwohl er im Jahr zuvor noch als EM-Teilnehmer bei der EM dabei war und da sogar gegen Deutschland spielte. Zweiter Hinweis, besser als mit ihm im Kader war 60 seither nicht mehr. Das ist ein bisschen ein verklausulierter Hinweis, muss man um die Ecke denken, aber das bekommt ihr bestimmt hin. Und dritter Hinweis, 60 und der Verein, für den er direkt danach spielte, waren seine einzigen Stationen im Ausland. Und er hat lange gespielt, muss man dazu sagen. Spielt nicht mehr, aber erst seit kurzem. Also, viel Spaß beim Raten. Wir lösen, wie gesagt, immer am Ende der Folge auf. Und dann schauen wir mal, ob ihr draufkommt. Anja, hast du eine Vermutung?
Betretenes Schweigen. Ich würde jetzt schon gerne wieder Google anschmeißen. Ja.
Ja.
Ich möchte auch nichts, ich möchte nichts sagen, weil sonst ist es blöd.
Es ist ein Name, der wahrscheinlich vielen schon wieder entfallen ist. Ich bin auch drüber gestolpert beim Durchschauen der Kader und habe gedacht, ach ja, genau, den gab es ja auch mal. Einer, der sich...
Da suche ich mir jetzt drei Sachen dazu.
Genau, ja, so ist es. So geht es meistens beim Alex Holster. Ja. Um das Spiel gegen Stuttgart 2 abzuschließen, inhaltlich. Es wurde viel über den Schiedsrichter diskutiert, über Cengiz Kabalakli aus Gelsenkirchen. Mit 28 Jahren hat der am Wochenende sein Drittliga-Debüt gefeiert, wie übrigens vier andere Schiedsrichter auch. Also fünf Schiedsrichter in der dritten Liga haben am Wochenende ihr Debüt dort gefeiert. Das zeigt halt, ja, die dritte Liga ist das, was sie ist, nämlich eine Ausbildungsliga, auch für die Schiedsrichter. Muss man sich damit abfinden. Und entsprechend gibt es manchmal Leistungen, die etwas diskutabel sind und die des Schiedsrichters am Samstag im Grünwalder Stadion war so eine Kickernote 4,5. Ich würde allerdings die ganz große Kritik und die ganz große Keule gar nicht so schwingen, weil ich finde, dass er die entscheidenden Szenen richtig gesehen hat, die umstrittenen Nicht-Elfmeter-Szenen am Ende. Würde ich sagen, hat er alles eigentlich richtig entschieden, aber ein Schiedsrichter kann halt auch über die kleinen Szenen ein Spiel verlieren. Und das hat er getan, weil er einfach ja sehr kleinlich gepfiffen hat, gerade in der ersten Halbzeit. Nicht der glücklichste Auftritt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Anja, teilst du die Kritik?
Ja, ich teile sie, aber so betrachtet, wenn jemand da seine Premiere feiert, ist es ja wie in jedem normalen Job, du brauchst ein bisschen Erfahrung, du brauchst ein bisschen Menschenkenntnis, ein bisschen Führungsstil. Das hat er halt noch nicht. Das kommt ja auch nicht von jetzt auf gleich. Noch kein Meister ist vom Himmel gefallen. Wie du sagst, es waren keine spielrelevanten Szenen. Am Ende gleicht sich's dann sowieso aus. Der tut es ja auch nicht, weil er jetzt irgendwas verpfeifen möchte. Ja, nee. Er hat kleinlich gepfiffen. Aber warum glaubst du, hat er kleinlich gepfiffen? Weil er wahrscheinlich perfektionistisch sein wollte. Er wollte wahrscheinlich keinen Fehler machen. Er wollte das durchziehen. Schwamm drüber. Das
kann sein, ja.
1-1. Wie wir auch schon gesagt haben. Er wird von allen beäugt. Meinst du, da schaut kein Schiri-Obmann irgendwie zu oder sonstiges? Ja, ich würde mir da auch in die Hose bieseln wahrscheinlich.
Und man muss ja auch sagen, ein Drittliga-Debüt ist nicht gleich ein Drittliga-Debüt. Du kannst dein Drittliga-Debüt beim Spiel SC Fair gegen Hoffenheim 2 feiern oder halt im Grünwalder Stadion vor 15.000 bei 60 München, beim größten Namen der Liga
möglicherweise. Wo du auch immer weißt. Genau. Und wo du immer weißt, die beäugen mich alle. Hier wird alles auf die Goldwaage gelegt, wenn ich das mache.
Und du bist halt schon, erste Mal strittig pfeifst, dann bist du sofort unter Beschuss auch von den Rängen. Und das ist, also ich möchte nicht an seiner Stelle stehen, das sage ich schon auch dazu. Nichtsdestotrotz kein besonders glücklicher Auftritt. Und da hat er sich natürlich erstmal nicht für weitere Einsätze in der dritten Liga empfohlen. Aber da gab es auch andere diskutable Leistungen am Wochenende. Also da war er sicherlich nicht der Einzige. Deswegen relativiert sich alles.
Daumen sind gedrückt. Daumen sind gedrückt. Er wird aus dem Spiel wahrscheinlich sehr viel mitgenommen haben. Mehr als viele andere vielleicht.
Du kannst ja nur aus Fehlern lernen. Geht ja nicht anders. Also du musst Fehler machen, um zu lernen. Es ist natürlich blöd, wenn du im Spielbetrieb Fehler machst. Aber ja gut, ist halt so. Also dafür ist die dritte Liga halt auch da. Leider Gottes. Deswegen so schnell wie möglich raus.
Wird bei dir im Hintergrund abgeräumt.
Ich habe mit Erschrecken festgestellt, dass meine Katze im Büro ist, die hier das Büro zum Spielplatz verwandelt. Ich habe eigentlich die Tür zugemacht, aber sie war vorher schon da und hat mich jetzt quasi auf dem falschen Fuß erwischt. Aber gut, jetzt ist auch schon zu spät.
Ich dachte, sie kann vielleicht schon Türen öffnen.
Nein, das kann sie Gott sei Dank nicht. Das haben wir bisher gut vermieden. Ja. Ich hoffe, sie wird es auch nicht mehr lernen. Weil wir gerade bei Premieren waren, jetzt müssen wir doch nochmal aufs gut, Spielgeschehen war es in dem Fall jetzt nicht, sondern eher das Drumherum. Es gab ja noch eine weitere Premiere im Grünwalder Stadion, eine mindestens genauso intensiv beobachtete wie die des Schiedsrichters, nämlich am Mikrofon. Basti Schech, der Stadionsprecher seit Jahren, war zum ersten Mal, seit das ist, glaube ich, nicht am Mikro, nicht im Stadion, er war im Urlaub oder ist noch im Urlaub. Er hat übrigens heute, also am Montag, als wir aufnehmen, hat er Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, in diesem Fall jetzt nachträglich, wenn er es hört. Diese Abwesenheit hat zwei prominenten Löwenfans eine Premiere beschert, die sie sich wohl auch so nicht träumen haben lassen, nämlich Simon Pierce und Claudia Pichler, die beiden Kabarettisten, Comedians, die ja ein, wie ich finde, sehr gelungenes Debüt gefeiert haben am Stadion Mikro. Ich weiß nicht, Anja, hast du das verfolgt, so das Drumherum, wie sie sich geschlagen haben?
Also ich habe jetzt nichts gehört oder Sonstiges, weil wie du war ich wirklich krass eingespannt am Wochenende.
Ja.
Ich habe die Liebe von zwei Freunden feiern dürfen. Genau, deswegen war ich in Südtirol. Ich habe es mir aber natürlich so ein bisschen nachträglich ein bisschen angeschaut und ein bisschen durchgelesen. Ich verstehe, dass es sehr ungewohnt ist mit einer Frau als Stadionsprecher. Ich verstehe auch den Hintergrund, dass wenn man hohe Stimmen hat, das ist nicht das Leichteste. Und es mag auch durchs Mikro echt immer schwierig sein. Dennoch ist es auch ein Job, sie sind als Duo unterwegs, sie haben noch nie einen Stadionsprecherjob als Duo gemacht. Da musst du auch dich auch erst reinfinden. Der Tschechi hat auch eine extreme Entwicklung hingelegt.
Ja, voll.
Mega gut. Aber du kannst doch jetzt von zwei Aushilfsstadionsprecher, die eigentlich in der Comedian-Schiene sind, können wir jetzt doch nicht erwarten, die legen jetzt hier 120% Stadionsprecher hin, weil dann hätten sie jetzt einen neuen Vertrag unterschrieben. Dafür war es okay. Ja. Ich glaube, sie haben sich wohl gefühlt und um das ging es doch auch.
Absolut. Also ich fand es sehr gut für das, dass sie das erste Mal gemacht haben. Gut, die beiden wissen natürlich, wie sie auftreten müssen vor Menschen, vor 15.000 vielleicht jetzt nicht, aber die haben natürlich eine gewisse Bühnenerfahrung. Aber ja. Ich habe ein paar Ausschnitte gesehen, ich fand es absolut top. Und ich kann es erzählen, ich war am ersten Spieltag in Essen und da hat es auch einen Aushilfsstadionsprecher gegeben und das war eine Vollkatastrophe. Also das war, ich weiß nicht, wer das war, vielleicht der Stadionsprecher der zweiten Mannschaft oder der U16, keine Ahnung. Also der hat dann den Fans erklärt, ja, ich sage jetzt den Vornamen und ihr sagt dann den Nachnamen. Also hat er den ernsthaft erklärt, wo dann alle schon gesagt haben, ja, sag mal, bist du das erste Mal im Stadion oder was ist mit dir los?
Da sind wir wieder bei der Thematik übereifrig. Er will nichts falsch machen in dem Moment.
Genau. Falsch gemacht haben Simon und Claudia auf jeden Fall nicht. Sie haben sehr viel richtig gemacht.
Nein.
Und Simon hat sogar noch eine Sache mehr richtig gemacht. Er hat uns nämlich im Nachgang mal erzählt, wie er es erlebt hat und hat uns eine kleine Sprachnachricht zukommen lassen. Tada.
Servus Anja und Alex und servus Giesinger Bergfest. Ich war am Samstag ja das erste Mal in meinem Leben natürlich Stadionsprecher bei den Löwen und das war ganz schön krass. Also vorher schon, ich habe es mit der Claudia Pichler zusammen gemacht und wir waren beide echt auch nervös einfach, obwohl wir es ja schon generell gewohnt sind, vor Menschen zu sprechen und so, aber es ist halt was anderes, wenn du da vor 15.000 Löwenfans stehst und dann auch noch ihr Fan bist und dann darfst du auf einmal auf den Rasen runter und man hat halt schon Angst, also die große Herausforderung ist ja, erstmal haben wir uns vorher gesagt, wir machen keine Witze, wir sind hier nicht als Comedians, weil das braucht kein Mensch, vor allem wenn dann irgendwie die Löwen hinten liegen oder sowas, dann weiß man ja, wer dann schuld gewesen wäre und dann halt nicht irgendwie einen Namen falsch auszusprechen, irgendwas zu verkacken. Ich habe zugegebenermaßen gleich am Anfang, wir müssen, wenn wir so sprechen, das Mikrofon, da gibt es einen Knopf, dann drückt man, dann sind wir quasi laut geschaltet im Stadion. Ansonsten reden wir nur mit dem DJ oben. Und ich habe die Begrüßung komplett vergessen, den Knopf zu drücken. Das heißt, ich habe das Stadion begrüßt, aber es habe nur ich gehört und der DJ. Genau. Und ansonsten hat alles super gut geklappt. Also für mich war der spannendste Moment, weil ich durfte die Mannschaftsaufstellung machen von den Löwen, das durchzubringen quasi und dann erstmal das eben zu machen, dass du halt sagst, mit der Nummer 21 Thomas und dann kommt einfach von den Fans das Däne und damit ist dann auch endgültig der letzte Tropfen Nervosität weggegangen und dann war es einfach nur noch schön. Ich mach's öfter. Der Scheich soll öfter in Urlaub fahren. Es war sehr lang. Ihr könnt es hoffentlich schneiden ansonsten. Ja, servus, pfiat euch. Macht es gut. Auf die Löwen, natürlich.
Also erstmal schneiden wir gar nichts, Simon. Es bleibt alles so drin, wie es ist. Ja, schön zusammengefasst. Und dann natürlich auch diesen emotionalen Höhepunkt zu haben, mit der letzten Aktion, den Ausgleichstreffer dann auch an- oder abmoderieren zu dürfen in dem Fall, ist schon Wahnsinn. Also ich glaube, besser wahrscheinlich kannst du dir es nicht vorstellen als einmaliger oder vielleicht bald mehrmaliger Stadionsprecher. Also ich bin da fast ein bisschen neidisch. Also ich glaube, dass das schon was ist, das bleibt fürs Leben.
Ich musste auch dazu sagen, ich musste bei dieser Geschichte mit dem Knopf am Mikro sehr lachen. Mhm. Bei mir ist es auch bei meiner ersten Live-Moderation passiert, beim Skiweltcup in Garmisch.
Ja.
Ist es mir aber andersrum passiert.
Oh.
Du bist so nervös in dem Moment und hast immer diesen Finger, diesen Daumen an diesen Drecksknopf. Du hast ihn da immer, weil du hast ja Angst, den nicht zu drücken. Und irgendwann macht aber dein Hirn ganz wilde Sachen und wahrscheinlich ist ihm genauso passiert, dass er es nicht gedrückt hat und laut hätte sprechen müssen. Und ich habe ihn gedrückt und habe aber mit meiner Regie gesprochen. Das heißt,
also nichts Verfängliches, oder?
Alle haben kurz gehört, wie ich gesagt habe, Benner, was kommt eigentlich als nächstes?
Da gibt's doch diesen einen Clip von deinem alten Bekannten Frank Buschmann, der bei einer Basketballübertragung mit Dirk Nowitzki beim Interview steht und auch der Regie aufs Ohr sagt, wir müssen jetzt endlich mal aus dem Arsch kommen. Und hat dann nicht gemerkt, dass er on air ist. Das ist auch legendär.
Es ist live. Ein Mensch ist eine Person, die Fehler macht. Aus denen lernst du, es wird dir nicht mehr passieren. Aber es überschlägt sich halt in dem Moment oft. Du kriegst so viel aufs Ohr gesagt. Du musst funktionieren. Du hast dann noch diese Wand voll Menschen. Und wie er sagt, sie sind Comedians. Sie stehen normalerweise auf einer Bühne. Sie sind auf keiner 360-Grad-Bühne normal unterwegs. Ja. Und das Stadion ist rundum bespielt. In deinem Rücken sind auch noch die drin, die dich vielleicht nicht so gerne mögen von den Gegnern.
Gut, in dem Fall waren es nicht so
und
viele.
Und die dich beäugen. Ja, und die dich beäugen, wenn du halt einen Fehler machen würdest oder sonstiges. Ja. Also, ich ziehe da meinen Hut und mich freut es, dass ihm so viel Spaß gemacht hat. Und ich finde aber auch die Ansage gut, wir wollten da keine Scherze reißen. Es war ein anderer Job. Wir waren hier für was anderes.
Das glaube ich auch wichtig,
Das finde ich wichtig und richtig cool.
Ja. Aus der Situation heraus kannst du natürlich schon mal einen Witz machen, aber das als Comedy-Show anzulegen, ist, glaube ich, der falsche Weg. Ja. Da waren sie auf jeden Fall auf der richtigen Fährte, muss man sagen.
Ja,
Anja, ich glaube, das Sportliche können wir abschließen. Wollen wir über das Ausgleichs- oder gefühlte Siegtor noch kurz sprechen oder schweigen wir und genießen wir?
War schön, gell?
Hacke, Verlat, Spitze, Haugen. Also Hacke, Spitze, 1:1 in dem Fall.
Ja.
War,
und dann
war
da noch schön rein manövriert. Ja.
Die Ekstase danach war super. Ich fand auch dann, wie Magenta Sport es geschnitten hat, fand ich gut, dass sie sofort auf die Auswechselbank geschnitten haben, wo man eben auch unter anderem Simon Pierce jubeln sieht und Rainer Kmet, der halb mit der Sense aufs Spielfeld läuft und so. Also war ganz nett anzuschauen. Im Hintergrund hat man übrigens Claude Rapp gesehen. Schöne Grüße, Kurvenfotograf der Löwen. Der hinterm Tor auch mittelschwer ausgeflippt ist. Also es war schon eine emotionale Eruption. Und es zeigt auch, wie die Stimmung ist im Umfeld aus meiner Sicht, weil 1:1 gegen Stuttgart 2 im letzten Jahr hat es gesagt, naja, mein Gott, dann spielst du da 1:1. Ist halt jetzt so, nehmen wir mit diesen Punkt. Aber ich finde, das fühlt sich nach mehr an, als es jetzt war am Ende. Also es war wirklich ein gefühlter Sieg und verstärkt eher das positive Gefühl, auch wenn das nicht alle so sehen. Aber ich glaube, dass das auch das wieder was freisetzen kann, auch in der Mannschaft. Und wieder ein Erlebnis ist, das die Entwicklung in die richtige Richtung treibt. Deswegen gefühlter Sieg. Und ich glaube, damit können wir es bewenden lassen. Jetzt gehen wir in eine kleine Länderspielpause, die allerdings für 60 keine Pause ist, sondern mit einem echten Härtetest weitergeht mit einem möglicherweise sogar auf Liganiveau Härtetest, denn der FV Illertissen empfängt die Löwen mal wieder im Toto-Pokal. Illertissen ja in der ersten Runde des DFB-Pokals den ersten FC Nürnberg rauskaut, jetzt in der zweiten Runde gegen Magdeburg ausgelost worden. Also möglicherweise sehen wir Illertissen sogar im Pokal-Achtelfinale, würde ich nicht ausschließen. Aber zunächst eben mal nächsten Samstag 19 Uhr in Illertissen gegen die Löwen, live im bayerischen Fernsehen. Und ja, Flo, der ja nicht zu Tisch ist, hat uns mal ein paar Fakten gesammelt zum nächsten Gegner der Löwen.
Rüberglurt!
Länderspielpause, Ligapause, Zeit für den Toto-Pokal. 60 gastiert im Achtelfinale des Bayerischen Landespokals beim FV Illertissen. Und da klingelt es bei dem einen oder anderen Löwenfan böse im Hinterkopf, denn wir erinnern uns an den 27. September 2022. Damals unterlag 60 dem FVI mit 0:1, schied aus dem Toto-Pokal aus. Und wir wissen alle, ab dem Zeitpunkt spätestens ging es in der Saison ordentlich abwärts. Ja, das soll doch bitte diesmal ein bisschen anders sein. Der FV Illertissen, eine echte Pokalmannschaft, zuletzt im DFB-Pokal von sich reden gemacht, hat den ersten FC Nürnberg im Elfmeterschießen rausgekegelt, davor eine wahnsinnige Willensleistung gezeigt, wirklich nicht unverdient das Weiterkommen, das erstmalige Weiterkommen in die zweite Hauptrunde. Und dass der FVI überhaupt im DFB-Pokal dabei ist, hat den Grund, sie haben den Toto-Pokal gewonnen. Und nicht nur das, von den letzten 4 Ausgaben des Bayerischen Landespokals haben sie deren 3 gewinnen können, sind dementsprechend regelmäßige Teilnehmer am DFB-Pokal. Insgesamt waren sie jetzt schon 5-mal mit dabei. Ganz kurios in diesem Zusammenhang, Illertissen gehört erst seit der Saison 2012-2013 zum Bayerischen Fußballverband. Bis dato hatte man im Württembergischen Fußballverband gespielt, ist also seitdem man aufgestiegen ist in die Regionalliga Bayern Teil des BFV und auch da ist man eine Konstante. Nur einmal in den letzten 12 Spielzeiten hat man die Top 10 dort verpasst. Für uns auch immer ganz spannend der Blick auf eventuelle Gefahrenherde. Schrägstrich Ex-Löwen in den Gegnern von 60 München. Und auch da hat der FV Illertissen einen parat. Miloš Čočić spielt mittlerweile für den FVI. Also wir wissen alle, auf den sollte man ein Auge haben und im besten Falle schleunigst aus dem Spiel nehmen.
Tja, wie groß ist deine Angst vor Illertissen, Anja?
Jeder Pokal hat seine eigenen Gesetze. Eigentlich habe ich keine Angst vor Illertissen. Ich mag Illertissen ganz gerne. Ja, aber du musst das Spiel gewinnen.
Absolut, ja. Ich glaube, dazu gibt es nicht mehr zu sagen. Am Ende, wenn die Saison gut gelaufen ist, dann wird der Toto-Pokal vielleicht ein nettes Beiwerk sein, wenn du den gewinnst, nicht mehr und nicht weniger.
Aber kannst du dich aber nicht drauf verlassen halt.
Eben, im Zweifel kann er wichtig werden. Wir hoffen nicht. Aber dann, ja, wenn du Fünfter wirst, ärgerst dich am Ende, wenn du den Toto-Pokal hergeschenkt hast. Also, und so oder so ist es natürlich auch für eine Mannschaft, die sich immer noch in der Findungsphase befindet, ein guter Härtetest. Also deswegen nehmen wir das so mit und volle Kapelle und dann am besten weiterkommen. Gegen einen sehr starken Gegner,
volle Kapelle. Volle Kapelle ist wirklich sind zwei wichtige Worte.
Ja, absolut. Übrigens habe ich jetzt gerade nochmal nachgeschaut, weil wir aufs Ende der Folge zugehen. Hat sich noch was getan? Stand 20 Uhr und 33 Minuten, also Transferfenster ist zu. Ja, es hat sich noch was getan bei den Löwen. Sie haben einen neuen Teambus. Den haben sie gerade vorgestellt.
War wichtig, den noch davor zu verpflichten, oder?
Der Teambus. Absolut, absolut. Mit einem alten Teambus bis zur Winterpause zu fahren, bis zum nächsten Transferfenster, kann man keinem zumuten. Also ich habe vorher 4:3 gehört, den Magenta Sport Podcast, da war ja Jesper Verlat kurz zu Gast. Der hat gesagt, dass der alte Teambus, es gab einen Unfall irgendwie mit der U19 und der Bus war dann total Schaden. Also es war dringend nötig, einen neuen Bus anzuschaffen und jetzt ist er da, nach dem neuesten Stand der Technik, natürlich von MAN, eh klar. Also ein Neuzugang, zumindest abseits des Platzes. Alles Weitere.
Hätte ich aber irgendwie schon wieder lustig gefunden, wenn sie es morgen gemacht hätten.
Stimmt, ja. Das wär cool gewesen, ja.
Hätte ich wirklich lustig. Wir verpflichten unseren vereinslosen neuen Teambus. Irgendwie sowas.
Also wenn sie im Englischen wären, könnten sie sagen, dass sie einen neuen Coach verpflichtet haben. Englisch für Bus, für alle, die es nicht drauf haben. Da wäre natürlich ein schönes Wortspiel gewesen und ein schöner Schocker wahrscheinlich.
Ja, wäre schön.
Morgenkaffee am Dienstag. Aber gut, sei es drum. Es gibt keinen Neuzugang mehr, Stand jetzt. Wenn nicht, dann werdet ihr es übers Internet noch erfahren, bis wir erscheinen. Aber wahrscheinlich Marvin Rittmüller, der letzte Neuzugang dieses Transferfensters. Und es kommt nun auch kein Abgang mehr dazu. Vielleicht noch eine Leihe. Mal schauen. Also Stand jetzt gibt es nichts Neues zu vermelden. Was es zu vermelden gibt oder aufzulösen, ist der, Achtung, ich muss den Jingle noch suchen, jetzt ist er da.
Ja.
Der Alex All-Star.
Ja, ich glaube, die drei Hinweise brauche ich euch nicht mehr sagen. Ich löse gleich auf. Anja, du bist immer noch nicht draufgekommen, gehe ich jetzt einfach mal davon aus.
Nein, auch, und ich will es jetzt wissen.
Ja, ist auch keine Schande, nicht draufzukommen. Also er schoss sein einziges Tor im Löwentrikot für die Amateure, obwohl er im Jahr zuvor noch EM gespielt hat und das sogar gegen Deutschland. Ein Tor, eine Vorlage beim 4:1 gegen Bayern Hof in der Regionalliga Bayern im März 2013 und 2012 stand er eben noch mit Griechenland zwar im EM-Viertelfinale sogar und spielte da beim 2:4 gegen Deutschland 72 Minuten lang. Anja, erster Hinweis, bist du der Lösung schon einen Schritt näher gekommen? Es war dann logischerweise ein Grieche.
Grieche.
So. Besser als mit ihm im Kader war 60 seither nicht mehr. Am Ende 2012, 2013, die einzige Saison, die er für die Löwen gespielt hat, war 60 Sechster. So gut waren sie nie wieder bisher. Und 60 und der Verein, für den er danach spielte, waren seine einzigen Stationen im Ausland. Er wechselte von den Löwen 2013 zu Anorthosis Famagusta auf Zypern und spielte davor und danach eben nur in Griechenland. So. Es war Grigoris Markos, der mit großem Vorschusslorbeeren nach München kam, eben mit der Empfehlung einer EM-Teilnahme und dann, 13 Spiele gemacht hat für die Profis, sich auch schwer an der Syndesmose, glaube ich, verletzt hat und entsprechend nach einem Jahr wieder weg war. Also eines dieser vielen großen Versprechen, die sich dann nicht halten konnten in diesen Jahren. Also wer draufgekommen
ist, da muss ich mir jetzt tatsächlich ein Foto anschauen, gell?
Ja,
Das Gesicht sagt mir was.
Ja, sehr, sehr unscheinbar. Also sehr viel Haar, sage ich jetzt mal. Man sieht vom Gesicht nicht viel, ja. Also, hat keine besonderen Spuren hinterlassen, aber ich bin drüber gestolpert, weil ich wusste, dass er damals mit großen Vorschusslorbeeren kam und die nicht erfüllen hat können. Okay. Anja, ich schaue auf die Uhr, wir sind bei 48 Minuten. Hast du noch irgendwas anzunehmen,
Deckel drauf,
was unbedingt noch drauf müsste auf diese Folge? Ich habe nämlich noch genau einen Punkt, der betrifft Sean Dulic, das hast du wahrscheinlich mitbekommen. Der darf sich jetzt dann U20-Nationalspieler nennen, fährt mit zum nächsten Lehrgang, spielt mit der U20, die trainiert wird von ihr werdet mir sagen, ein bekannter Ex-Fußballer, aber ich habe ihn gerade nicht auf dem Schirm, spielt auf jeden Fall am Freitag, 5. September gegen die Schweiz und am 9. September dann gegen Italien, also zwei namhafte Gegner. Und wir hoffen, dass er sich empfehlen darf, dass er vor allem gesund wieder zurückkommt. Das Allerwichtigste.
Ist es Hannes Wolf?
Gleich sagen. Es ist Hannes Wolf, natürlich. Es ist kein berühmter Ex-Fußballer, sondern Hannes ein bekannter Wolf, Trainer. Oder? Ja, es ist Hannes Wolf, genau. Der ihn schon auf Abruf nominiert hatte und jetzt endgültig gesagt hat, Sean, du fährst mit, du darfst dich zeigen im Nationaltrikot. Natürlich der nächste, das nächste Ruhmesblatt für die Löwen-Nachwuchsabteilung. Bin gespannt, wie er sich schlägt und bin natürlich dann auch gespannt, wie sich das auf seinen Marktwert und sein Interesse, was er auf andere Vereine auswirkt, auswirken wird. Schauen wir mal. Also da wird der nächste möglicherweise bald ins Schaufenster gestellt. Aber noch spielt er bei den Löwen und er spielt eine sehr gute Saison, er spielt sehr gute letzte Monate und ist eine wichtige Stütze in der Defensive. Anja, wenn du nichts mehr hast, dann machen wir den Deckel drauf, oder? Dann genießen wir ein bisschen
die Länder. Ich glaube, ich habe noch was. Eine kleine Sache habe ich noch.
Tatsächlich.
Ja, wir sollten uns alle außenrum, wie 60, die Spieler am Feld, wir müssen geduldig sein. Und dann wird's alles gut. Nur wir Fans müssen vielleicht ein bisschen länger als 90 Minuten geduldig sein.
Das ist ein sehr gutes Schlusswort. Ihr müsst auch geduldig sein, zumindest bis nächste Woche, bis das Bergfest zurückkehrt. Dann mit einer Länderspielpause-Ausgabe. Mal schauen, wie die aussehen wird. Bis dahin, macht es gut. Bis zur nächsten Woche. Ciao.
Euch gefällt das Giesinger Bergfest? Hm? Na dann sagt's weiter. Abonniert den Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Ihr habt Feedback oder wollt einfach mal eure Meinung loswerden, dann erreicht ihr uns. Und zwar unter giesinger-bergfest@gmx.de oder bei WhatsApp am Bergfest-Phone. Alle Infos dazu findet ihr auch auf unseren Social-Media-Kanälen oder auf giesinger-bergfest.de.